Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Blake Lively kennen Sie vielleicht als erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin, aber im letzten Jahr gab es plötzlich immer mehr negative Schlagzeilen über sie, wie dieses Video hier zum Beispiel mit den sogenannten Top-Beleidigungen gegen Blake Lively.
I think I'm just brunette because of the books.
And everyone knows blondes are nicer anyway.
Ja, und alle lachen, beleidigt wegen ihrer Haarfarbe. Ein Video von vielen gegen Lively im letzten Jahr. Und Blake Lively hat jetzt Klage eingereicht, denn sie geht davon aus, dass hier die gleiche PR-Firma am Werk war, wie beim Streit zwischen Johnny Depp und Amber Heard. PR-Agenturen in Hollywood, die gezielt die Karriere von Schauspielerinnen zerstören wollen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Kann es sein, dass eine PR-Agentur aus Hollywood gezielt negative Stimmung gemacht hat gegen die Schauspielerin Blake Lively? Blake Lively hatte Streit im letzten Jahr mit ihrem Schauspielkollegen Justin Baldoni und jetzt hat sie ihm Klage eingereicht, weil sie vermutet, dass er eine PR-Agentur gegen sie angesetzt hat. Und zwar die PR-Agentur, die damals auch Johnny Depp genutzt haben soll, um gegen Amber Heard Stimmung zu machen. Gibt es tatsächlich solche PR-Agenturen und was sagt uns das, wenn so viele Menschen scheinbar auf solche Hassvorlagen einsteigen? Jenny Zülker hat sich diesen Fall um Blake Lively für uns genauer angeschaut. Jenny, erstmal, was ist das für ein Streit? Was ist da im letzten Jahr passiert?
Ja, das ist eine relativ komplexe Gemengelage, die versuche ich mal kurz aufzudröseln. Also noch während des Drehs zu diesem Film It Ends With Us hatte sich Lively intern beschwert wegen ungebührlichem Verhaltens von Justin Baldoni, dem Regisseur und ihrem Co-Hauptdarsteller und eines Produzenten. Da ging es um anzügliche Kommentare, körperliche Übergriffe. Da hat das Studio ihr zur Unterstützung damals einen Intimacy Coordinator, also jemanden, der so ein bisschen am Set aufpassen soll, Intimität und so weiter aufpassen soll, zur Seite gestellt. Man hatte auch einen Produzenten von außen reingebracht und noch ein paar mehr Sensibilisierungsmaßnahmen eingeleitet und ihr außerdem vertraglich zugesichert, dass sich ihre Beschwerden nicht negativ auswirken würden. Also, dass man sich nicht an ihr rächen würde. Aber genau das ist dann ja angeblich passiert, bevor Lively überhaupt was öffentlich gemacht hatte, was sie ja eigentlich auch gar nicht mehr vorhatte dann, da gab es diese PR-Kampagne gegen sie und damit konnten ihre Vorwürfe quasi gar nicht laut werden, weil sie schon vorher diskreditiert wurde.
Und jetzt hat sie eben eine Klage eingereicht oder Ende Dezember war das schon, gegen Justin Baldoni und gegen diese PR-Agentur, die sie da vermutet. Was ist da Stand der Dinge?
Ja, diese Kampagne gegen Lively, über die unter anderem die New York Times eben berichtete, die fand ja vor allem online statt und die bestand, so heißt es darin, die Schauspielerin massiv als schwierig und als Diva und so weiter zu bezeichnen und auf Social Media beschwerten sich zudem jede Menge Leute über das angeblich unangemessene Verhalten von Blake Lively während der Startpressetour des Films. Es geht ja in diesem Film um häusliche Gewalt gegen eine Frau und Lively habe sich also massiv unsensibel verhalten bei der Pressetour und wenn solche Posts so zahlreich auftauchen, werden die von den analogen Medien natürlich aufgenommen. Also es werden dann Negativschlagzeilen. Und die New York Times hat also dann diesen Hintergrund aufgedeckt. Da liegen, denen liegen tonnenweise Nachrichten vor, die zwischen diesen PR-Leuten und den Menschen um Baldoni ausgetauscht wurden. Und es stellt sich eben raus, das sagtest du ja schon, dass der Kopf hinter dieser Kampagne, das ist eine selbstständige PR-Agentin namens Melissa Nathan, dass die auch für das Team um Johnny Depp gearbeitet hat. Da wurde ja damals dessen Ex-Frau Amber Heard ebenfalls massiv diskreditiert. Und der britische Investigativreporter Alexi Moustros, der hatte das gerade in seinem Podcast recherchiert, der nennt das eine Celebrity Misinformation Campaign, also eine Desinformationskampagne speziell für Prominente. Es gibt auch Quellen, die sich aber noch nicht hundertprozentig bestätigen lassen, nach denen die Kommunikationsstrategin, also so nennt sie sich selbst, diese Melissa Nathan, auch schon für Brad Pitts Team gearbeitet und ihr bei seinem langen Streit mit Angelina Jolie unterstützt haben soll. Also anscheinend stecken da, ist das eine gruselige Sache voller Menschen, die Übles wollen und es schwelt auch alles noch.
Die wollen Übles und die wollen ja scheinbar vor allem Übles gegen Frauen. Das ist das Besondere hier daran, oder?
Mhm. Ja, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ne? Solche Kampagnen sind ja überhaupt immer, also PR-Kampagnen sind ja dazu da, um das Denken oder die Meinung von Menschen in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Das passierte schon seit Jahrzehnten. Nicht nur, aber auch viel in der Unterhaltungsindustrie. Ich musste gleich an die Bild-Zeitung denken, die damals nach Günter Wallraffs kritischem Buch über den Springer Verlag ja auch so eine Verleumdungskampagne losgetreten hat. Oder wenn wir an diesen Tabloid-Streit in Großbritannien denken zwischen den Royals und der Yellow Press. Mhm. Besonders schlimm ist aber in diesem Fall, finde ich erstmal, dass er zeigt, wie enorm und schnell wirksam gerade diese digitalen Strategien sind. Man kann online ganze Narrative beeinflussen, weil man eben mit so einer Trollarmee, die einfach die ganze Zeit ungehindert unbestätigte Behauptungen oder Hass postet, wirklich viel anrichten und Stimmung beeinflussen. Und da nützt es auch nicht anscheinend, dass es um eine mächtige Frau wie Blake Lively geht. Die ist ja ein gut bezahlter Hollywood-Star mit Jobs und Filmen und die ist mit Ryan Reynolds verheiratet. Also die ist Hollywood-Royalty, hat die nötigen Penunzen und dennoch von wegen Machtstrukturen. Solche Dinge kann sie anscheinend nicht stoppen. Von Amber Heard mal ganz zu schweigen. Also man kann sogar eine mächtige Frau fertig machen. Und das ist übrigens auch, was diese Agentin laut New York Times in einer SMS bestätigt hat. Die hatte geschrieben, you know we can bury anyone. Also wir können jeden begraben bzw. fertig machen.
Und hier war sie natürlich auch viel bekannter und mächtiger eigentlich als Justin Baldoni, den viel weniger Leute kennen. Ist es so, also kann man wirklich jeden begraben? Kann sowas bei jedem Film passieren?
Also wahrscheinlich schon. Was ich so interessant finde oder was die Geschichte noch so besonders macht, ist, dass dieser spezielle Film, den ich ja auch durchaus wichtig finde, das ist wie gesagt ein Drama um häusliche Gewalt, aber getarnt als hochglänzende Hollywood-Liebesgeschichte mit viel sauber geföhntem Haar und Kitschmusik, ganz allmählich bekommt da das Publikum erst mit, dass der von Lively gespielter Charakter von dem Mann, der von Baldoni gespielt wird, geschlagen wird. Also das ist ganz subtil eingesetzt, wie so ein trojanisches Pferd. Damit lassen sich Frauen erreichen, die selbst die Gewalt in ihrer Beziehung nicht wahrhaben wollen oder verdrängen. Und für diese subtile Erzählweise, für diesen Film, lässt sich Baldoni auch massiv feiern. Ne? Er bekommt also gerade Preise für die Unterstützung von feministischen Zielen und als Mann, der auf der Seite von den MeToo-Kämpferinnen ist. Und genau dieser Mann hat anscheinend eigentlich überhaupt kein Interesse daran, irgendwas zu ändern und die strukturelle Misogynie in der Welt zu beenden. Das ist reine Makulatur. Das macht es alles noch unverständlicher und irrer durch diesen Film.
Ja, und sie ist ja diejenige, die hier Gewalt beklagt sozusagen. Und sie wird nicht gehört, sondern er wird gefeiert.
Genau.
Das ist natürlich total zynisch eigentlich. Aber was bedeutet das für die Filmwelt und auch die, ja, die Gerechtigkeitsbemühungen, die es ja schon, hat es doch gegeben, oder? Seit MeToo. Also so hofft man. Was passiert damit?
Ja, also ja, wir haben alle gehofft, ich meine, das sensibilisiert sich auf jeden Fall trotzdem, aber eigentlich zeigt es zum einen, dass diese Filmbranche auch nur aus mehr oder weniger uns, ne, also normalen Menschen besteht, aber vor allem zeigt es ja, das zeigt so eine Kampagne, wie sehr sich diese vorhandene Misogynie in der Filmbranche und auch in der Gesellschaft vereinnahmen lässt. Also viele Menschen sprechen ja jetzt schon von einem Backlash nach Hashtag MeToo und nehmen als Beispiel dafür unter anderem auch das jüngste Präsidentenwahlergebnis in den USA. Also wie sehr sich dieser Sexismus quasi einsetzen lässt. Und bei einem solchen Film wird natürlich dann das eigentliche Ziel des Films, eben eigentlich Sexismus zu bekämpfen, ebenfalls geschwächt. Das arbeitet also quasi auf zwei Ebenen. Das finde ich schon wirklich bedrohlich.
Das sagt Jenny Zilka über diese Klage von Blake Lively gegen ihren Kollegen Justin Baldoni und gegen diese PR-Kampagnen, die gezielt ihren Ruf haben schädigen sollen. Vielen herzlichen Dank, Jenny.
Gerne.
Und wir bauen uns jetzt wieder ein neues Standbein auf.
Plan C, Plan B, Plan A.
Plan B.
Nicht wenige Kulturschaffende denken gerade über so einen Plan B nach, wenn die Gelder für Kunst und Kultur nicht mehr ausreichen. Wobei viele Kulturschaffende sich ja sowieso immer wieder neu erfinden. Susi Bums zum Beispiel wurde bekannt, als Twitter noch angenehm war. Da hatte Susi Bums einen sehr erfolgreichen Account und zusammen mit zwei anderen erfolgreichen, lustig klugen Twitter-Leuten, mit Kurt Brödel und Dax Werner, hat sie eine Band gegründet, The Screenshots. Die wurden auch immer ganz gut besprochen, haben mittlerweile auch schon drei Alben draußen, aber mit eigener Indie-Musik und mit eigenen Texten sich ganz über Wasser halten. Das ist nicht leicht und deshalb haben sich alle drei auch andere Standbeine aufgebaut. Und bei Susi Bums ist das die Illustration. Sie ist mittlerweile erfolgreiche Illustratorin. Sie ist sogar Verlegerin. Und wie ihr Alltag in ihrem Plan B aussieht, das erzählt uns Mike Herbstreuth, der sie in ihrem Büro besucht hat und geholfen hat, Päckchen zu packen.
Normalerweise.
Susi Bums ist absoluter Päckchen-Pack-Profi. Eine vierstellige Zahl ihres Wochenkalenders fürs Jahr 2025 hat sie schon verschickt.
Hier, das war zum Beispiel eine unvorhersehbare Sache. Ich habe die Kartons zum Versenden entsprechend dem Kalender letztes Jahr gekauft. Dieses Jahr gibt es aber neu diesen Aufsteller. Und der ist natürlich jetzt zu groß geworden. Deswegen ich jeden einzelnen Kalender vorher öffnen muss und in Seidenpapier neu einschlage. Und dann passt er nämlich.
Viel Arbeit, aber mit solchen Problemen muss man sich eben rumschlagen, wenn man den mittlerweile schon dritten Susi Bums Wochenkalender dieses Mal in kompletter Eigenregie rausbringt.
10.000 Stunden, bis man was kann. 10.000 Stunden sind viel zu lang.
In Größe DIN A5 gibt's im Wochenkalender von Susi Bums alle 7 Tage ein Blatt mit einer Zeichnung und einem Text dazu. Das alles im absurden, minimalistisch kritzeligen, comichaften Stil der Illustratorin. Zum Beispiel auf einem Blatt für den März. Der Text, trauriger Schmetterling nimmersatt, denkt sich, Früher war alles besser. Darauf zu sehen, ein schniefender Schmetterling, der das Buch Kleine Raupe nimmersatt liest. Oder für die Kalenderwoche 2 im Januar. Das Bild eines verängstigt kauernden Manns hinter einer Hecke, die von einer gigantischen E-Mail auseinandergeschoben wird. Der Text: E-Mail hat dich gefunden. Bekannt wurde Susi Bums als Bassistin und Sängerin der Kölner Band The Screenshots. Die hat bislang 3 Alben veröffentlicht, hat einen ziemlich großen Namen in der deutschen Indie-Szene, aber als Hauptjob würde Bums das Musikmachen nicht bezeichnen.
Also wir können von der Musik absolut gar nicht leben.
Wie viele Jobs und Projekte sie neben der Musik macht?
20.000.
Der zeitaufwendigste davon, die Kalender.
Ich glaube, so 2-3 Monate brauche ich fürs Zeichnen und fürs druckfertige Dateien erstellen, inklusive allem. Und seit ich ihn dann habe, sitze ich eigentlich schon immer so 2-3-4 Tage dran. Und aber die Sache ist ja immer die, dass das ja nicht so viel Arbeit wäre, wenn es kein Interesse gäbe. Und deswegen ist es ja auch schön, dass es so viel Arbeit ist.
Wir sprechen noch ein bisschen über die neueste Musikwirtschaftsstudie. Laut der verdienen MusikerInnen im Schnitt ca. 16.000 Euro im Jahr. Brutto. Bei einem Gender Pay Gap von über 20%. Kann man mit Blick auf diese Zahlen und die aktuellen Kürzungen im Bereich Kultur als Künstlerin überhaupt optimistisch in die Zukunft blicken?
Kann man einfach dieses Lachen so stehen lassen?
Susi Bums schaut eine Weile aus dem Fenster.
Ich wurde gerade gefragt, ob ich optimistisch in die Zukunft blicke. Und ich habe jetzt ungefähr 3 Minuten nachgedacht und das ist eigentlich auch schon die Antwort. Ich glaube, nein.
Und was wäre dann die Konsequenz daraus für dich?
Weitermachen.
Aufgeben ist für Susi Bums also keine Option. Stattdessen hofft die Musikerin und Illustratorin auf Solidarität zwischen KünstlerInnen und hat da auch schon eine Idee, wie man zusammen durch die schlechte Zeit kommen könnte.
Ein KünstlerInnenpreis, Wanderpokal, wo man sich immer gegenseitig einen Geldbetrag zuschiebt, wer es gerade braucht. Und die einzige Bedingung für diesen Wanderpokal ist, dass man einen weiteren Wanderpokal ausschreibt.
Ja, weitermachen. Und weiter solche guten Ideen entwickeln. Susi Bums, hier porträtiert von Mike Herbstreuth in unserer Reihe Plan B. Und wir haben auch viele andere Kulturschaffende nach ihrem Plan B gefragt und sie bei der Umsetzung begleitet. Und sie finden all diese Geschichten zum Nachhören in unserer Deutschlandfunk-App.
Fundstück.
Der Legende nach haben die vorwiegend im nördlichen Skandinavien lebenden Samen den Joik-Gesang von arktischen Elfen und Feen empfangen. In vorchristlicher Zeit war diese Art zu singen ein wichtiger Bestandteil ritueller Zeremonien. Sie bietet aber auch Spielraum für Neues. Andé Zombie versucht durch improvisierte Joik-Stücke in Kontakt mit den Naturgeistern zu treten, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Die aggressive Ausbeutung von Bodenschätzen macht ihnen nämlich immer stärker zu schaffen. Und auch der Klimawandel erschwert den Fabelwesen ihr Dasein. Aufgenommen wurde Andé Zombies Joiken im Sommer 2014 auf den Lofoten.
Der Joik-Gesang der nordskandinavischen Samen, hier gesungen von dem Joik-Künstler und norwegischen Professor für indigenes Recht an der Uni Tromsø, Andy Zombie. Ein Fundstück entdeckt von Paul Paulun.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine Übernachtung auf einer Theaterbühne? Das Berliner Ensemble bietet sie jetzt an und will damit in Zeiten knapper Kulturkassen sein Budget aufbessern. Theaterfans können die Übernachtung nämlich ersteigern. Das Einstiegsgebot liegt bei 250 Euro. Nach Angaben des Berliner Ensembles kann die meistbietende Person allein zu zweit oder mit der Familie vom 28. auf den 29. Januar auf der Bühne schlafen. Dafür werden ein oder mehrere Betten aus dem Möbelfundus zur Verfügung gestellt. In der Anzeige werden Beispiele für die Übernachtung genannt. Hochzeitsnacht, Geburtstagsgeschenk oder den Geistern aus über 130 Jahren Theater am Schiffbauerdamm näher kommen. Bis zum 20. Januar können über eBay Gebote abgegeben werden. Welche Persönlichkeiten prägen die Namen deutscher Schulen? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine neue Studie. Verantwortlich sind die Arbeitsstelle Holocaust-Literatur der Universität Gießen und KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF. Sie sehen Schulnamen als ein zentrales Feld der Erinnerungskultur. Heraus kam, dass von rund 30.500 Schulen die meisten nach den Pädagogen Maria Montessori und Johann Heinrich Pestalozzi benannt sind. Auf den Plätzen 3 bis 5 folgen die Geschwister Scholl, Astrid Lindgren und Albert Schweitzer. Laut Studienleiter Sascha Feuchert sorgt die Namensgebung mancherorts immer wieder für heftige Diskussionen.
Prinzipiell finde ich erstmal eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Namenspatron sehr wichtig und sehr gut. Und das kann auch eine sehr kritische Auseinandersetzung sein. Und wenn man sich klar macht, dass wir unter den Namensgebern immer noch ungefähr 70 haben, die mal der NSDAP angehört haben oder in ganz wenigen Fällen auch der SS, dann kann man diese Diskussion und muss man diese Diskussion auch führen.
Sascha Feuchert von der Justus-Liebig-Universität Gießen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Mit ihrer autobiografischen Graphic Novel Persepolis und dem darauf basierenden Film wurde sie berühmt, die französisch-iranische Comiczeichnerin Marjane Satrapi. Den französischen Orden der Ehrenlegion, die höchste Auszeichnung des Landes, will Satrapi nun verweigern, wegen der ihrer Ansicht nach heuchlerischen Haltung Frankreichs gegenüber dem Iran. Das schrieb die 55-Jährige an Kulturministerin Rachida Dati. Der Orden sollte Satrapi im Januar verliehen werden. Die Künstlerin kritisiert insbesondere eine restriktive Visa-Erteilung für Iranerinnen und Iraner. Satrapi teilte ein Video auf Instagram, in dem sie bedauert, dass jungen, freiheitsliebenden Dissidenten und Künstlern Visa verweigert würden, auch Touristenvisa. Währenddessen liefen die Kinder von, Zitat, iranischen Oligarchen in Paris und Saint-Tropez herum, kritisierte Marjane Satrapi. Sie lebt seit 1994 in Frankreich und wurde 2006 eingebürgert.
Wie lernt man trauern? Wie lernt man den Umgang mit Verlust und Tod von uns nahestehenden Menschen? Ein neues Theaterstück in München erzählt davon, wie schwierig das für viele Menschen ist, wie viele Menschen damit hadern, ihre Gefühle auszudrücken, ihr Mitgefühl und überhaupt das Mitgefühl erstmal zuzulassen. Und das Stück erzählt auch davon, wie eine ganze Industrie versucht, genau diese Unfähigkeit zu nutzen, mit manchmal eigenartigen Methoden, den Trauernden zu helfen. Da entstehen Fragen, mit denen wir alle irgendwann konfrontiert sind. Dieses Stück heißt Gigantische Einsamkeit, hat morgen Premiere in den Münchner Kammerspielen und ich spreche jetzt mit der Regisseurin des Stücks, mit Rosa Rieck. Herzlich willkommen.
Hallo.
Tod und Trauer, der Umgang damit, das ist ja sowas, was wir gerne ignorieren und natürlich auch irgendwie ignorieren müssen. Was hat Sie denn daran gereizt, sich damit auseinanderzusetzen?
Ich würde sagen, genau diese Gleichzeitigkeit, dass man den Tod im Alltag eben oft ignoriert und dass er vielleicht kulturgeschichtlich auch so zu einem Randthema geworden ist, wodurch Trauer immer mehr zu einem Privatthema gemacht wird und sich vielleicht auch so eine große Angst davor ausbreitet, die immer mehr zur Verdrängung führt, es aber gleichzeitig eben zum Leben dazugehört, weiterzumachen, trotz beziehungsweise eben vor allem mit Trauer. Und ich würde sagen, im Theater geht es um Widersprüche und der Stoff, das Stück von Paula Clay, schaut sich diesen inneren und auch so zutiefst menschlichen Widerspruch ganz genau an. Und das hat mich von Anfang an dem Stoff eigentlich gereizt. Das Stück zeichnet dabei vielleicht so ein sehr scharfes und hochkomplexes Porträt von Zwischenmenschlichkeit und entblättert dabei so ein ganz komplexes Gesellschaftsporträt. Ein bisschen aber wie also aus den Augen eines Kindes, das so beobachtet, wie Erwachsene im Miteinander agieren. Und dabei ist Paula Klees Stück sehr gnadenlos und ehrlich und sehr humorvoll. Mhm. Und das hat mich von Anfang an dem Stück total berührt.
Können Sie uns da vielleicht noch ein bisschen mit reinnehmen, uns konkreter erzählen, wie das denn umgesetzt wird? Also das ist ein großes, abstraktes Thema, damit ja. schon diese Perspektive von dem Kind, das den Erwachsenen zuschaut. Wie genau wird es umgesetzt auf der Bühne?
Das Stück dreht sich um eine Nachbarinnenschaft, in der gerade einer gestorben ist. Aber hier ist man sich eigentlich fremd und es wird nicht getrauert. Erst als die Hinterlassenschaften des Verstorbenen plötzlich vor der Haustür stehen, erinnern sich die NachbarInnen an ihn und fangen an, Geschichten um den Verstorbenen zu erzählen und um seinen Besitz. Dabei werden die Erinnerungen eigentlich zu sowas wie Waren. Und plötzlich entdecken sie darin dann einen kleinen Roboterhund. Der ist ausgesandt, um Trauer zu begleiten. Und mit ihm beginnt eigentlich so eine Art aberwitzige Suche nach einem Umgang mit Trauer, nach den richtigen Worten, nach Mitgefühl und Anteilnahme und vor allem nacheinander. Es geht dabei vor allem, würde ich sagen, um so diese große Sprachlosigkeit, mit der wir konfrontiert sind, wenn es um Trauer geht.
Spannend, dass da so ein Roboterhund auftaucht. Das hatte ich auch gelesen, dass es ja eben auch um die Kommerzialisierung von Trauerbewältigung geht. Also ja, so viele Startups und Influencer, Chatbots irgendwie, die dann versuchen, uns in unserer Unsicherheit und in unserem Schmerz zu unterstützen. Und gleichzeitig ist es bei Ihnen aber dann irgendwie so satirisch, karikativ. Was für eine Rolle spielt diese Kommerzialisierung von Trauer in dem Stück?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich erstmal vorauszusetzen, wenn ein Mangel präsent wird, den wir wirklich schon haben in unserer Gesellschaft, wenn es um Trauer geht, dann reagiert eben ein Markt. Ich habe zum Beispiel jetzt so eine App, die mich 5-mal am Tag an den Tod erinnert, um diesen immer wieder präsent zu haben. Was soll ja daran erinnern, sich über das Leben zu freuen. Und ich würde sagen, es gibt genau gerade voll so eine große Death-Positive-Bewegung. Es gibt da drin irgendwie tolle Sachen. Und dabei wird aber vor allem, finde ich, spürbar, dass Menschen nach so einfachen Lösungen zu suchen für etwas, was total schwer zu begreifen ist. Da wäre künstliche Intelligenz natürlich auch eine gute Lösung vielleicht. Mhm. Und das Stück stellt vor allem die Frage, braucht es eigentlich eine Lösung? Und das eben mit dem kleinen Roboterhund, der steht im Zentrum von gigantischer Einsamkeit. Und er ist ein KI-System, das verspricht, immer die richtigen Worte für Trauer zu haben. Und am Anfang erscheint er so ein bisschen wie so ein Hoffnungsträger, der die Nachbarinnenschaft hier überhaupt an Trauer erinnert und zusammenbringt. Aber im Laufe des Stückes stellt er sich eigentlich als Ding raus, das innerhalb von kapitalistischer Marktlogik geboren wurde, was angefüllt ist von Plattitüden und von Konventionen. Und Trauer hat, würde ich beschreiben, eine ganz eigene Zeitlichkeit, die nicht in ein Leistungsprinzip passt. Und der kleine Roboterhund will aber den trauernden Menschen schnellstmöglich in eine kapitalistisch geprägte Gesellschaft zurückführen. Mhm. Er ist im Grunde wie ein Tool, um nur schnell wieder zu funktionieren, innerhalb von einem System, aber in dem Trauer eben kaum Platz hat.
Das heißt, Sie hinterfragen irgendwie auch, ob es das überhaupt braucht, mehr Effizienz in der Trauerbewältigung und ob wir vielleicht nicht einfach mit diesem Schmerz und mit dieser Unsicherheit einfach leben müssten.
Naja, ich glaube, das Stück erzählt sehr viel davon, wie Trauer am Ende zum Leben immer dazugehört. Und ich glaube, Trauerarbeit ist ein schmaler Grat zwischen Trauerbewältigung, die auch zu einer Form von Verdrängung führen kann, und Trauerarbeit. Ich glaube, in diesem ganzen Prozess lerne ich vor allem, dass es Trauer immer ein sehr, sehr individueller Prozess ist und dass es keine richtige oder falsche Art zu trauern gibt. Aber dass Effizienz, glaube ich, ein Thema ist oder ein Begriff ist, der mit Trauer sehr schwer zu vereinbaren ist.
Es ist interessant, dass es in Ihrem Stück um Trauer und Tod geht, aber der Titel Gigantische Einsamkeit heißt. Wie geht es denn bei Ihnen zusammen? Wie eng wird Einsamkeit und Trauer zusammengedacht?
Sehr eng, und das ist auch das Spannende an dem Stück. Im Grunde geht es eigentlich um eine Gemeinschaft. Es geht um eine Nachbarinnenschaft, die versucht, zueinander zu kommen und die erst über den Tod und die Trauer, die plötzlich zwischen ihnen steht, miteinander ins Gespräch kommt. Und ich glaube, das Thema Einsamkeit und Tod und Trauer hängt grundsätzlich sehr eng miteinander zusammen, weil es in Trauerarbeit natürlich auch immer um Gemeinschaftsformen geht und um kollektive Räume und um eine Suche und eine Sehnsucht vielleicht nach einem Sprechen miteinander. Und wenn man nicht miteinander sprechen kann, wird man immer einsamer da drin vielleicht. Und soziale Isolation spielt da eine Rolle. Trauerformen sind vielleicht auf eine Art immer wie individueller geworden, auch wenn man sich sozusagen die Death-Positive-Entwicklung, die Sie schon angesprochen haben, oder die Marktreaktion oder sowas darauf anschaut, sieht man, dass es viel Tools gibt, die Menschen alleine in ihrem alleinigen Prozess unterstützen. Und Trauer ist aber ja vielleicht etwas, was immer auch viele Menschen angeht, was gerne im Kollektiv oder in einer Gemeinschaft halt angeschaut werden kann. Und um diese Schwierigkeit, miteinander darüber zu sprechen, geht es eigentlich in gigantische Einsamkeit.
Und spielte auch das Theater, der Theaterraum, die Situation eine Rolle, weil Theater ja auch was ist, wo wir eben nicht einsam sitzen, sondern mit vielen anderen Menschen zusammen und dann eben dieses Stück schauen und da vielleicht auch sowas wie eine, ja, sowas Kollektives passiert. Ist das Theater ein besonders geeigneter Raum, um über Tod und Trauer nachzudenken?
Also ich würde sagen, jeder Raum ist ein besonders geeigneter Raum, um über Tod und Trauer zu sprechen, und in allen vielleicht Gemeinschaftsräumen könnten wir das ein bisschen mehr tun. Aber ja, Theater ist auf jeden Fall ein Ort, auch wenn sich das, also der Gemeinschaft, auch wenn sich das manchmal vielleicht nicht für alle so gleich anfühlt, würde ich sagen. Wenn zum Beispiel elitäre Konventionen oder Selbstreferenzialität Menschen das Gefühl geben, hier gar nicht hinzugehören zum Beispiel. Aber das Theater ist und war auch schon immer ein Ort der Begegnung. Und ich finde es wichtig, diesen Raum mit Themen zu füllen, über die alle etwas sagen oder eben nicht sagen können. Paula und mich hat von Anfang an die Suche nach einem Theater als Trostraum verbunden. Trotzdem darf man da vielleicht keine falschen Erwartungen spüren. Der Abend ist auf eine ganz eigene Art auch so sehr grausam. Und wie versöhnlich hier so diese gewisse Unfähigkeit, mit Trauer umzugehen, dargestellt wird, bleibt am Ende im Auge der Betrachtenden.
Also ich glaube, man merkt, Sie haben sich da viel mit auseinandergesetzt, und mir ist irgendwie hängen geblieben, dass Sie vorhin gesagt haben, Sie haben eine App, die Sie jetzt 5-mal am Tag an den Tod erinnert. Ist das wirklich so? Ist das was Sie mitnehmen aus diesem Prozess, oder was hat es mit Ihnen persönlich gemacht auch?
Wow, also ich glaube, die App ist auf jeden Fall nicht das, was ich am meisten mitnehme aus diesem Prozess. Ja, wir haben einfach sehr viel gelesen, wir haben sehr viel geschaut, wir haben sehr viel gesprochen und recherchiert, uns Fragen gestellt, wie Trauer dargestellt wird, wie eben der Umgang mit Tod über die Jahrhunderte auch kulturgeschichtlich sich so entwickelt hat. Und da habe ich ein extrem großes Learning bei gehabt und sehr, sehr viel herausgefunden und gelernt und mich mit Menschen vor allem eben aber ausgetauscht. Ich glaube, dass der gemeinsame Probenprozess mir vor allem vielleicht so gezeigt hat, wie viele Wege und Formen es gibt, Trauer zu begegnen. Und man wird vor allem total schnell dafür sensibilisiert, wie selten man über ein Thema spricht, wenn man anfängt, so viel darüber zu sprechen. Und ich glaube, ich nehme vor allem mit, wie viel man dabei voneinander und miteinander lernen kann. Und wie sehr das eben auffällig ist, dass man sonst oft keine Worte hat.
Da dann auch wieder der Unterschied zwischen der Einsamkeit und der Gemeinschaft. Ja. Die Regisseurin Rosa Rieck, sie hat das Stück Gigantische Einsamkeit inszeniert, geschrieben von Paula Klee. Das hat morgen Premiere im Werkraum an den Münchner Kammerspielen. Die Premiere morgen ist ausverkauft, aber das Stück ist wieder zu sehen Ende Februar am 27. und 28. Und dafür gibt es dann auch noch Tickets. Und auch darüber hinaus wird es weitere Vorstellungen geben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier. Hollywood erlebt gerade vielleicht einen der größten Umbrüche in seiner Geschichte. Zum einen passiert da technologisch sehr viel, schon seit ein paar Jahren. Die Allpräsenz des Streamings, die Entwicklung von KI stellt viele Strukturen auf den Kopf. Dazu kommt der politische Umbruch. Donald Trump zieht immer mehr Tech-Konzerne auf seine Seite. Und diese Tech-Konzerne, die haben in Hollywood mittlerweile riesigen Einfluss. Und jetzt wüten noch die Brände in Los Angeles, zerstören die Stadt wie vorher nie gesehen. Und auch die Oscar-Nominierung wurde wegen dieser Katastrophe gerade verschoben. Hollywood wird gerade sehr herausgefordert. Und unser Filmkenner Christian Berndt hat für uns die aktuelle Stimmung dort eingefangen.
Es ist schockierend. Ich wohne seit 26 Jahren in Los Angeles und noch nie hat es solche Brände in Wohngegenden gegeben wie jetzt in Pasadena, in Hollywood und Pacific Palisades. Es sieht aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin.
Der emeritierte Filmhistoriker an der University of California, Los Angeles, Jan Christopher Horak, wohnt in Pasadena. Die Brände in Los Angeles wirken wie ein Minitekel für Hollywood, das sich seit der Wiederwahl Donald Trumps in Schockstarre befindet. Auch die Stars, so Horak, die lautstark Wahlkampf für Kamala Harris gemacht hatten, würden nun schweigen.
Seit der Wahl Trumps am 15. November gibt es keinen Pieps von diesen Stars. Und es war ganz anderes 2016, als viele, viele Stars auch zum Widerstand aufgerufen haben. Aber jetzt kein Wort.
Und was dieses Mal auch anders ist als bei Trumps ersten Wahlsieg, er hat die Tech-Konzerne hinter sich. Elon Musk ist sein enger Berater und die Social-Media-Plattform X dient ihm nun als Propagandamaschine. Mark Zuckerberg hat Facebook auf Trump-Linie gebracht und Amazon-Chef Jeff Bezos hat schon vor der Wahl der ihm gehörenden Washington Post verboten, eine Wahlempfehlung zu drucken.
Amazon ist eine der wichtigsten Produktionseinheiten jetzt in Hollywood und dass der Jeff Bezos umgekippt ist und wie wir jetzt auch wissen, Millionen an Trump gegeben hat, ebenso wie Mark Zuckerberg von Facebook, all die großen Internetfirmen und Techfirmen jetzt Trump unterstützen, zeigt, dass das Großkapital hinter Trump jetzt steht.
Die Hollywood-Studios und Tech-Firmen lassen sich mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten, so Horak. Das Gewicht der Tech-Bosse in Hollywood ist enorm, wie auch der Chefkritiker des US-amerikanischen Online-Filmmagazins IndieWire, Eric Cohn, meint.
I think technology has gradually become more dominant in Hollywood in recent years.
Der Einfluss von Technologie auf Hollywood ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, so Cohn. Der Streaming-Aufstieg von Netflix und Amazon hat mit dafür gesorgt, dass die Technologiekonzerne Hollywood dominieren. Der politische Machtzuwachs für Elon Musk, so Cohn, betreffe wiederum die gesamte Gesellschaft. Hollywood sei dabei nur ein Teil des Wandels und für Trump und Musk wohl nicht zentraler Angriffspunkt.
I don't think that means we're going to see more explicitly conservative stories because audiences don't like politics.
Dass durch den Schwenk der einflussreichen Tech-Konzerne zu Trump nun die Filmstoffe konservativer werden, glaubt Cohn nicht, denn in Hollywood gehe es immer ums Geschäft und das Publikum möge keine Politik im Hollywood-Kino. Aber die Filme, so Cohn, würden nun wohl noch unpolitischer als üblich in Hollywood und wieder homogener.
Which unfortunately could mean some steps back from a diversity standpoint.
Das könnte, so Cohn, Rückschritte in Richtung Diversität, vor allem für LGBTQ-Themen bedeuten. Aber was das betrifft, meint Cohn, war Hollywood nie progressiv. Der Einfluss von Elon Musk, glaubt Cohn, werde sich wahrscheinlich nur indirekt auf Hollywood auswirken.
I think what Elon Musk and what other Tech-Entrepreneurs could be doing is
die Tech-Unternehmer, vermutet Cohn, werden eher daran gehen, eigene Verleihsysteme für Filme auf Social-Media-Plattformen zu etablieren. Wie stark sich Hollywood bereits verändert hat, das konnte man bei der Golden Globe-Verleihung am 5. Januar sehen, so Jan-Christopher Horak.
Man hat den Leuten im Voraus empfohlen, nichts über die Politik zu sagen, schon gar nichts über Trump. Und das ist im starken Widerspruch zu den Golden Globes 2016, als ein Schauspieler und Regisseur nach dem anderen sich gegen Trump gewendet hat. Bei den Golden Globes letzte Woche kein einziges Wort über Trump.
Eric Cohn hält dagegen, gerade die letzten Wahlen hätten gezeigt, wie wenig Statements von Stars gegen Trump ausrichten können.
And that we're going to see more specific activism on issues that can make a difference.
Es werde in Zukunft eher einen spezifischen Aktivismus geben, zum Beispiel wenn es um konkrete Gesetze geht und weniger um große Statements gegen Trump. Von den Hollywood-Stars, so Cohn, habe sich eh nur ein kleiner Teil politisch geäußert. Filmhistoriker Horak ist überzeugt, einen solchen politischen Druck auf Hollywood wie jetzt habe es zuletzt während der Kommunistenjagd in der McCarthy-Ära gegeben.
Das war auch so ein Moment, wo richtig die Angst rumging, weil man nie wusste, ob man nicht auf eine dieser Listen auftauchen würde. Heute ist es leider schlimmer. Und zwar damals glaubten noch beide Parteien an die Demokratie. Und was wir jetzt sehen, eine der wichtigsten Parteien Amerikas, die Republikanische Partei, ist keine demokratische Partei mehr, sondern eine antidemokratische Partei.
Was die Stärke der amerikanischen Demokratie betrifft, ist Eric Cohn zwar optimistischer, aber dass Hollywood eine nennenswerte Rolle bei ihrer Verteidigung spielen könnte, daran glauben beide nicht.
Stimmen aus Hollywood in dieser Zeit des Umbruchs. Christian Berndt war das hier in Deutschlandfunk Kultur.